Und etwas lesen aus Hiob, Kapitel 26, 27 und 28. Hiob 26, ab Vers 1. Und Hiob antwortete und sprach: Wie hast du dem Ohnmächtigen geholfen, den kraftlosen Arm gerettet? Wie hast du den beraten, der keine Weisheit hat und gründliches Wissen in Fülle kundgetan? An wen hast du Worte gerichtet, und wessen Odem ist von dir ausgegangen? Die Schatten beben unter den Wassern und ihren Bewohnern, der Scheol ist nackt vor ihm, und keine Hülle hat der Abgrund. Er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts, er bindet die Wasser in seine Wolken, und das Gewölk zerreißt nicht unter ihnen. Aus Kapitel 27. Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben, und sprach: So wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen hat, und der Allmächtige, der meine Seele bitter gemacht hat. Solange mein Odem in mir ist und der Hauch Gottes in meiner Nase, wenn meine Lippen Unrecht reden werden und wenn meine Zunge Trug aussprechen wird, fern sei es von mir, dass ich euch Recht geben sollte. Bis ich verscheide, werde ich meine Unsträflichkeit nicht von mir weichen lassen. Vers 11. Ich will euch belehren über die Hand Gottes. Was bei dem Allmächtigen ist, will ich nicht verhehlen. Siehe, ihr selbst habt es alle geschaut, und warum denn schwatzt ihr so unnütz? Dies ist das Teil des gottlosen Menschen bei Gott und das Erbe der Gewalttätigen, das sie vom Allmächtigen empfangen. Wenn seine Kinder sich mehren, so ist es für das Schwert, und seine Sprösslinge haben nicht satt Brot. Seine übrig gebliebenen werden begraben durch den Tod, und seine Witwen weinen nicht. Wenn er Silber aufhäuft wie Staub und Kleider bereitet wie Lehm, er bereitet sie, aber der Gerechte bekleidet sich damit, und Schuldlose teilen sich das Silber. Kapitel 28, Vers 1. Denn für das Silber gibt es einen Fundort und eine Stätte für das Gold, das man läutert. Eisen wird hervorgeholt aus der Erde, und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Vers 12. Aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Und wo ist die Stätte des Verstandes? Kein Mensch kennt ihren Wert, und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir, und das Meer spricht, sie ist nicht bei mir. Geläutertes Gold kann nicht für sie gegeben und Silber nicht als Kaufpreis abgewogen werden. Sie wird nicht aufgewogen mit Gold von Ophir, mit kostbarem Onyx und Saphir. Vers 23. Gott versteht ihren Weg und er kennt ihre Stätte. Denn er schaut bis zu den Enden der Erde. Unter dem ganzen Himmel sieht er, als er dem Wind ein Gewicht bestimmte und die Wasser mit dem Maß abwog, als er dem Regen ein Gesetz bestimmte und eine Bahn dem Donnerstrahl. Da sah er sie und tat sie kund. Er setzte sie ein und durchforschte sie auch. Und zum Menschen sprach er: Sieh, die Furcht des Herrn ist Weisheit, und vom Bösen weichen ist Verstand. Soweit einmal das Wort Gottes. Das, was wir in den vorangegangenen Abenden immer wieder gesehen haben, das war dieser Dialog, der hier stattfand. Dieser Dialog zwischen Hiob und zwischen seinen Freunden. Die Freunde sind gekommen, um Hiob zu trösten, aber sie hatten gar nicht richtig verstanden, warum Hiob überhaupt in diese Not gekommen ist. Ja, für sie gab es eine ganz einfache Rechnung, dass Gott dann jemanden straft, wenn er ein Sünder ist. Und da Hiob sehr stark bestraft wurde, stand für sie fest, dass er ein großer Sünder ist. Und fast in jedem ihrer Reden drückten sie das auch aus. Egal, ob ihre Reden jetzt fußten auf Tradition oder auf Erfahrung, die sie gemacht hatten, oder auf ihren Verstand. Das Ergebnis war immer das gleiche. Hiob war ein großer Sünder und deswegen wurde er von Gott groß gestraft oder schwer gestraft. Hiob ebenfalls hatte auch ein interessantes Gottesbild, denn er ging davon aus, dass er nichts in seinem Leben falsch gemacht hatte. Und da Gott ihn trotzdem gestraft hatte, muss Gott sich vertan haben. Also so haben im Endeffekt die vier Personen, die hier vor uns standen, im Endeffekt so ein sehr einseitiges Gottesbild. Nun, diese eigentlichen Gespräche, die stattfanden, die enden mit Kapitel 26. Und um eine kurze Übersicht zu geben, denn in Kapitel 27 heißt es ja dann am Anfang, und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben und sprach. Das heißt, zwischen Kapitel 26 und 27 wäre eigentlich Zophar noch einmal an die Reihe gewesen, aber er verzichtet im Endeffekt auf seine Rede. Das heißt, mit Kapitel 26 ist eigentlich die direkte Antwort, die Hiob auf seine drei Freunde, in dem Fall auf das ganz kurze Kapitel 25, wo Bildad gesprochen hatte, zu Ende. Und danach haben wir mehr oder weniger ein anderes Thema. Aber trotzdem hängen diese Kapitel 26, 27 und 28 zusammen. Denn sie zeigen uns etwas, dass Hiob mehr Verständnis hat als seine Freunde. In Kapitel 26 sehen wir, dass Hiob mehr Verständnis hat über Gott in seiner Schöpfung und in seiner Natur. In Kapitel 27 sehen wir, dass Hiob mehr Verständnis hat als seine Freunde, was den Weg der gottlosen Menschen anbetrifft. Und in Kapitel 28 sehen wir, dass Hiob mehr Verständnis hat als seine Freunde, was die Weisheit anbetrifft. Und das ist ein Punkt, den Hiob auch mehrmals betont und womit er sozusagen seine Freunde tadelt. In den ersten Versen von Kapitel 26, da geht er noch direkt auf diese Rede von Bildad ein und gibt im Endeffekt eine Antwort, die ja auch sehr, man kann schon fast sagen, sarkastisch formuliert ist. Wenn man sich diese ersten Verse anguckt, ist eins völlig klar, der Ohnmächtige ist, das ist Hiob. Der den kraftlosen Arm hat, das ist Hiob. Derjenige, der weiter hier erwähnt wird, Moment, wenn es heißt, an wen hast du deine Worte gerichtet, das ist im Endeffekt Hiob. Und er formuliert den ersten Vers so, als hätte er Hiob geholfen in seinen Umständen. Wenn er fragt, wie hast du dem Ohnmächtigen geholfen? Aber das ist natürlich eine sarkastische, eine ironische Formulierung, denn er drückt damit ganz klar aus, Bildad, du hast mir überhaupt nicht geholfen in meiner Situation. Ich bin tatsächlich dieser Ohnmächtige. Ich habe fast alles verloren, was ich hatte. Und es ist für mich nicht einfach, ich gebe das in meinen eigenen Worten wieder, die Regierungswege Gottes zu verstehen. Nun, die drei Freunde haben auch die Regierungswege Gottes nicht verstanden, sonst hätten sie nicht diese einfache Gleichung aufgestellt. Und wir haben viele Glaubensmänner, die manchmal über die Regierungswege Gottes nachdachten, ich will nicht direkt sagen verzweifelten, aber die doch ihre großen Fragen an die Regierungswege Gottes hatten. Guck dir einen Jeremia an, vielleicht eines der stärksten Beispiele in Kapitel 12, wo er das ja ganz klar zum Ausdruck bringt. Da sagt er nämlich, Kapitel 12, Vers 1, du bist gerecht, Herr, wenn ich mit dir hadere, doch über deine Urteile möchte ich mit dir reden. Die Fußnote sagt im Ende, sagt über die Art und Weise, steht es, Fußnote 3, von der Art und Weise, wie du Recht übst. Das heißt, Jeremia sagt zu Gott, Gott, du bist gerecht. Aber über die Art und Weise, wie du Recht übst, über die Art und Weise, wie du hier, ich sag mal, auf dieser Erde regierst, darüber müssen wir mal miteinander sprechen. Denn so ganz kann ich diese Wege nicht verstehen. Und vielleicht habe ich auch einige Fragezeichen an die Wege, die ich gehen muss oder die mein Volk gehen muss. Nun, Gott gibt ihm nachher eine Antwort, wenn er sagt in Vers 7, dass er den Liebling seiner Seele in seine Hand gegeben hat, in die Hand seiner Feinde gegeben hat. Und der Liebling seiner Seele ist hier natürlich in erster Linie mal das Volk Israel selbst. Und erst in der Anwendung ist das ein Bild von dem Herrn Jesus. Aber er sagt, dieses Volk ist der Liebling meiner Seele. Also alles das, was das Volk erdulden muss, das, da leide ich mit. Aber es ist eben manchmal notwendig. Also man könnte viele Beispiele anführen, wo wirklich manchmal laut nachgedacht wird über die Regierungswege, die Gott mit seinem Volk oder auch mit einzelnen Gläubigen geht. Und das war nicht leicht für Hiob, was er erlebt hatte. Er hatte alles, fast alles verloren, was er hatte. Seine Frau hatte er noch, obwohl sie sich auch nachher von ihm mehr oder weniger losgesagt hat. Seine Gesundheit wurde angegriffen, er war ja mehr oder weniger sterbenskrank. Und wir stehen natürlich hinter dieser ganzen Geschichte und wissen, wie es ausgeht, aber das wusste Hiob hier alles noch gar nicht. Der steckt hier mitten in dieser Prüfung. Und die Freunde konnten ihm auch nicht helfen. Und deswegen antwortet er hier in dieser Art und sagt, eure Worte haben mir gar nichts genützt. Sie haben mir im Endeffekt geschadet. Man sieht hier Hiob doch, dass er so ein klein wenig wütend ist, vielleicht sogar ein klein wenig aufbrausend, wie er hier auf die Rede von Bildad reagiert. Aber dann ändert sich das plötzlich. Und ab Vers 7 oder ab Vers 5 spricht Hiob hier über den großen Schöpfergott. Und diese Verse sind Verse mit einem erstaunlichen Inhalt und mit einer erstaunlichen Tiefe. Und man könnte Hiob hier an dieser Stelle bewundern über das, was er ausspricht, wenn es nicht Verstandeswissen gewesen wäre. Das ist das, was man hier sieht und auch in den folgenden Versen, dass das, was Hiob hier bringt, das ist zunächst einmal etwas, was aus seinem Verstand hervorkommt und nicht etwas, was aus seinem Herzen hervorkommt. Und deswegen denkt er immer noch sehr gerecht von sich selbst und sieht sich als jemanden, der nichts und gar nichts falsch gemacht hat in seinem Leben. Und Gott wird ihn später auch noch in diesem Punkt korrigieren müssen. Also das, was Hiob hier sagt, ist gewaltig, aber noch einmal, es kommt hervor aus seinem Verstand und nicht aus dem Inneren seines Herzens. Er spricht hier über die Größe Gottes in der Schöpfung und er spricht hier über einen Punkt in Vers 7, wo man erstaunt ist, dass er so etwas wissen konnte, nämlich dass Gott den Norden ausgespannt hat über der Leere und dass die Erde aufgehängt ist über dem Nichts. Hiob sagt hier in einer gewissen Weise, dass das Weltall leer ist. Das ist schon erstaunlich, denn wir haben andere Stellen in anderen Büchern, wo wir wissen, dass niemand in der Lage war, die Anzahl der Sterne zu zählen. In 1. Mose 15 sagt Gott schon zu Abraham, geh hinaus und zähle die Sterne. Ich sag mal, wenn du sie zählen kannst, er konnte sie nicht zählen, weil es unzählbar viele sind. Und später bei Jeremia heißt es schon, wie die Zahl der Sterne oder das Heer des Himmels nicht gezählt werden kann. Es gibt also eine nicht abzählbare Menge an Sternen dort am Himmel. Und wenn man nachts zum Himmel guckt und jetzt mal wirklich in einer Nacht, wo keine Lichtverschmutzung ist und er sieht die Milchstraße, der sieht wirklich eine gewaltige Menge an Sternen. Und trotzdem heißt es hier plötzlich, das Weltall ist leer. Man könnte auf den ersten Moment, im ersten Moment denken, also einen größeren Widerspruch gibt es gar nicht. Auf der einen Seite steht in der Bibel, die Zahl der Sterne ist nicht zu zählen und hier steht, das Weltall ist leer. Nur man weiß heute, dass die Aussage natürlich völlig wahr ist. Ich bin davon überzeugt, in erster Linie, weil es das Wort Gottes hier sagt. Aber die moderne Astronomie hat es im Endeffekt bestätigt. Ja, wenn ich das ganze Universum, ich sag mal, zu Staub mörsern würde und ich würde dann gucken, wie viele Teilchen sind in einem Kubikzentimeter, also so viel wie so ein Spielwürfel, da habe ich weniger Teilchen drin als im größten Vakuum, im größten Hochvakuum, was man hier auf dieser Erde herstellen kann. Ja, das Universum ist tatsächlich leer. Und wenn man sich vorstellt, was für gewaltige Abstände hier bestehen zwischen ein, zwei Sternen, die unsere Augen sehr nah zueinander projizieren, dann kriegt man vielleicht ein kleines Gefühl davon. Also das, was Hiob hier sagt, das stimmt. Und die Erde ist freischwebend im Universum. Er hängt sie auf über dem Nichts. Das sagt ja ganz klar, dass sie nicht irgendwo geknüpft ist. Und Hiob hat ja einige erstaunliche Aussagen über die Natur. Wir finden gleich noch eine, nämlich dass Luft ein Gewicht hat, was man eigentlich erst, ich glaube, experimentell im 17. Jahrhundert nachgewiesen hat. Und später spricht er noch in Kapitel 38 über zwei Sternbilder, über den Orion und das Siebengestirn, die Plejaden, wo sich die Sterne völlig unterschiedlich verhalten. Und das stimmt alles, was er niederschreibt. Dinge, die er damals gar nicht hätte beobachten können, die aber trotzdem wahr sind. Und das zeigt mir eben, wenn die Bibel etwas über Naturwissenschaft sagt, dann sagt die Bibel die Wahrheit. Und ich kenne nicht eine einzige Aussage hier drin, die als falsch bewiesen ist. Es mag andere Theorien gehen, was das Entstehen des Lebens anbetrifft, aber eine andere Theorie heißt ja nicht, dass die Aussagen der Bibel falsch sind. Das ist eine Möglichkeit, die man nimmt, wenn es Gott nicht gibt. Also wenn hier etwas über Naturwissenschaft steht, dann ist es tatsächlich wahr. Und so finden wir in diesen Versen, ohne dass ich auf all die Punkte eingehen kann, etwas von der Größe Gottes in seiner Schöpfung. Und ich sage noch einmal, es sind beeindruckende Verse, wenn es nicht nur eine verstandesgemäße Antwort auf die Worte von Bildad gewesen sind. Das ist etwas, was uns zeigt, dass an dem Herzen von Hiob auch noch gearbeitet werden muss, was Gott natürlich dann auch später tut, aber da sind wir noch nicht. Er spricht später wahrscheinlich sogar, wenn man das richtig versteht, in diesen Versen 12 und 13, wovon Rahab die Rede ist und wo von den flüchtigen Drachen die Rede ist, Rahab wahrscheinlich als so ein Bild von einem Ungeheuer, vielleicht ein Bild von dem Teufel selbst, dass der Teufel besiegt worden ist, wenn es da heißt, durch seine Kraft erregt er das Meer und durch seine Einsicht zerschellt er Rahab, was dann am Kreuz von Golgatha geschehen ist, wo dem Teufel, ich benutze mal einen Ausdruck aus 1. Mose 3, der Kopf zermalmt wurde. Während er dem Herrn am Kreuz die Verse zermalmte, wie es in 1. Mose 3 heißt, wo Gott ankündigt, was einmal am Kreuz geschehen wird. Und so heißt es auch dann in Vers 13, durch seinen Hauch wird der Himmel heiter, aber seine Hand durchbohrt den flüchtigen Drachen. Und der Drache ist an einigen Stellen ein Hinweis auf den Teufel im Wort Gottes, gerade in der Offenbarung. Also ich denke, das ist hier schlussendlich die Bedeutung, ein Hinweis darauf, dass er der Sieger über den Teufel, über den großen Feind Gottes ist. Was aber nicht geschehen konnte durch ein Wort, sondern dass der Herr Jesus hier selbst auf diese Erde kommen musste, um dieses Werk zu vollbringen. Und dann hätte eigentlich Zophar reden müssen, aber er verzichtet auf seine Rede. Warum, sagt uns das Wort Gottes nicht. Aber mit Vers 26 ist im Endeffekt dieser Dialog, der dort stattfand, zwischen den Freuden und zwischen Hiob zu Ende. Und so fährt er fort, seinen Spruch anzuheben. Das ist das erste Mal, dass wir diesen Ausdruck finden. Wir finden ihn noch einmal später in Kapitel 29. Aber das zeigt uns, dass hier ab jetzt diese Reden sich selbst einteilen. Vorher war die Einteilung klar, weil mal der eine Freund redete, dann antwortete Hiob, dann redete der nächste Freund, Hiob antwortete wieder. Es ist eine klare Strukturierung in diesem Buch. Aber jetzt haben wir verschiedene Reden von Hiob. Danach kommt noch ein vierter, ich sag mal Freund vielleicht, der auch noch eine Rede hält. Und anschließend ist es Gott selbst. Aber diese einzelnen Reden sind sehr strukturiert und teilen sich auch selbst untereinander ein. Und so haben wir jetzt eine weitere Rede, die besteht aus den Kapiteln 27 und Kapitel 28. Und Kapitel 27 beginnt jetzt nun zunächst einmal damit, dass Hiob erklärt, dass er nichts falsch gemacht hat. Das sind die ersten Verse, diese Verse 1 bis 10. Die zeigen einen Hiob, der immer noch nicht verstanden hat, warum er in der Schule Gottes gewesen ist. Der immer noch davon ausgeht, dass Gott einen Fehler gemacht haben muss, wenn er ihn so hart bestraft, wie das in seinem Leben geschehen ist. Er sagt in Vers 2, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen hat und der Allmächtige, der meine Seele bitter gemacht hat. Solange mein Odem in mir ist, solange ich lebe, wenn meine Lippen Unrecht reden werden und wenn meine Zunge Trug aussprechen wird, fern sei es von mir. Natürlich ist das eine Antwort auf die Reden seiner Freunde, wenn ich an Kapitel, ich glaube 22 ist das, bei Eliphas denke. Ja, der sagt es eigentlich am allerhärtesten von den dreien in Vers 5 oder Vers 4. Erstmal in Vers 4. Ist es wegen deiner Gottesfurcht, dass er dich straft, mit dir ins Gericht geht? Und die Antwort ist natürlich nein. Jedenfalls aus der Sicht von Eliphas. Dann kommt die zweite Frage. Sind nicht deine Bosheiten groß und deine Ungerechtigkeiten ohne Ende? Und die Antwort ist natürlich ja, die Eliphas hören möchte. Das heißt, Eliphas zeigt in diesen beiden Versen, Gott würde nie jemanden so züchtigen, der gerecht ist. Und er würde nur dann jemanden so strafen, wenn er, ich sag mal, grottenungerecht und sündig ist. Das ist seine Rechnung. Und jetzt antwortet in einer gewissen Weise Hiob hier in Kapitel 27 wenigstens noch indirekt auf diesen Vorwurf. Mann, es war schon ein schlechter Trost. Ja, wenn ich hingehe, um jemanden zu trösten, dann ist es schlecht, wenn ich ihm nur Vorwürfe mache. Aber das liegt eben daran, dass wir eigentlich gar nicht richtig in der Lage sind, einander zu trösten. Ja, der Einzige, der wirklich in der Lage ist, wahren Trost auszusprechen, das ist der Herr Jesus selbst. Und das Interessante ist ja, dass er im Hebräerbrief, wenn er an dem Thron der Gnade tätig ist, da wird er uns ja als der Sohn des Menschen vorgestellt. Der Hebräer hat ja dieses große Thema, dass Jesus Christus ist der Sohn des Menschen. Und als der Sohn des Menschen ist er bei dem Thron Gottes. Und dort hält er Fürsprache für uns, damit wir gar nicht erst in Sünde fallen. Aber er ist dort nicht als der ewige Sohn Gottes, der alles weiß. Er ist dort als der Sohn des Menschen, der hier auf dieser Erde selbst gelitten hat. Als derjenige, der weiß, was Leiden sind. Als derjenige, der weiß, was Schmerzen sind. Als derjenige, der weiß, was Prüfungen sind. Der von sich aus sagen kann, dass er in allem versucht oder geprüft worden ist, ausgenommen die Sünde. Er ist dort an dem Thron der Gnade nicht tätig als jemand, der das alles weiß, weil er Gott ist, sondern der das weiß, weil er das alles erfahren hat. Und deswegen ist er der Einzige, der mitfühlen kann, wie wir uns fühlen in unseren schwierigen Umständen. Wir können ja gar nicht richtig mitfühlen, wie sich die Schwester fühlt oder wie sich der Bruder fühlt. Wir sind ja gar nicht in den gleichen Umständen. Und wir können auch gar nicht richtig mitempfinden, weil wir nicht in den gleichen Umständen sind. Aber dort haben wir jemanden, der kann das, weil es nicht ein einziges Leid gibt, was wir erfahren, was er nicht selbst auch erfahren hat. Und das macht ihn eben so groß im Hebräerbrief. Aber das ist natürlich etwas, was Hiob hier noch gar nicht weiß und wovon Hiob auch überhaupt keine Ahnung hat. Und so sieht er sich her als derjenige, der absolut fehlerfrei ist. Und er hat vielleicht auch wirklich keine große Sünde getan. Ich bin davon überzeugt, dass er keine Sünde getan hat, die ein solches Gericht Gottes nach sich gezogen hat. Aber seine Freunde, ich sag mal, die pressen Gott sozusagen in ein gewisses Schema. Und wenn das und das passiert, dann ist das völlig klar, weil Gott so und so ist. Aber wenn man die Regierungswege Gottes, ich sag mal, auch in seinem eigenen Leben ein klein wenig verstehen möchte, dann kann man Gott nicht in ein solches Schema pressen. Sondern man kann sie nur verstehen, wenn man sich immer wieder vor Augen hält, dass Gott allmächtig ist. Und dass wirklich alles in der Hand Gottes ist. Bei diesem Gleichnis, ich glaube, von den Talenten in in Matthäus 25, ich meine, da ist es der, der das eine Talent empfangen hat und der es nachher in die Erde verbuddelt hat und nichts hinzubrachte, dass er derjenige ist, der sagt, dass er seinen Herrn kennt und damit offenbart, dass er ihn gar nicht kennt. Matthäus 25 muss das sein. Ja, Vers 24. Aber auch der das eine Talent empfangen hatte, trat herzu und sprach, Herr, ich kannte dich. Keiner von den anderen sagt, Herr, ich kannte dich. Keiner hat es ausgesprochen. Sie haben alle mit diesen Talenten gearbeitet, so wie es nach den Gedanken ihres Herrn gewesen ist. Aber dieser eine, der nichts mit diesem Talent gemacht hatte, der sagte, Herr, ich kannte dich. Und so gibt's heute viele Menschen, ich sag mal auch viele Namenschristen, die pressen Gott in ein gewisses Schema und wenn das und das passiert, dann wissen die genau, weil das und das eben vorher geschehen ist. Aber so verstehen wir die Regierungswege Gottes nicht. Und dieser eine Mann hier, der dieses eine Talent bekommen hatte, sicherlich auch hier ein Bild von einem Namenschristen, der hat einfach gar nichts verstanden. Aber er dachte, er würde seinen Herrn kennen und er kannte ihn eben doch nicht. Ich sage nicht, dass die drei Freunde Namenschristen sind, aber schlussendlich pressen sie auch Gott in ein solches Schema. Und deswegen kommt hier diese Antwort von Hiob, die er doch sehr, sehr deutlich formuliert. Er sagt noch einmal, meiner Gerechtigkeit halte ich fest in Vers 6. Und das ist genau der Punkt, wo er noch einmal in das Licht Gottes gebracht werden muss, dass eben seine Gerechtigkeit doch nicht so gerecht gewesen ist, wie er das eben von sich selbst dachte. Ich sage noch einmal, er hat nicht unbedingt große Sünden getan, aber es war etwas in seinem Herzen, was Gott eben auch noch beseitigen wollte. Dann spricht er über seine Ankläger. In Vers 7, er sagt nicht, dass sie gottlos sind, aber er sagt, mein Feind, das sind wohl seine Freunde, die ihn angeklagt haben, sei wie der Gottlose und der gegen mich auftritt, was seine Feinde auch taten, wie der Ungerechte. Er benennt sie also nicht gottlos oder ungerecht, aber er sagt im Endeffekt, ihr Verhalten ähnelt ihnen doch sehr, sehr stark. Und Gott kann so etwas nicht zulassen. Denn was ist die Hoffnung des Ruchlosen, wenn Gott abschneidet, wenn er seine Seele herauszieht? Und jetzt wechselt er das Thema. Jetzt spricht er über das Ende der gottlosen Menschen. Und das sind ganz ernste Verse, die jetzt kommen bis zum Ende dieses Kapitels. Da spricht er im Endeffekt darüber, dass der gottlose Mensch unter dem Gericht Gottes steht. Aber er spricht das sehr vorsichtig aus und er sagt, das bedeutet noch lange nicht, dass Gott den Gottlosen sofort züchtigt, solange er noch auf dieser Erde lebt. Noch einmal, das war ja das Gedanken dieser drei Freunde. Hiob hat eine große Sünde getan, sofort kommt das Gericht Gottes und er hat alles verloren, was er hatte. Ja, diese Epoche wird es einmal auf dieser Erde geben, aber er ist im tausendjährigen Reich. Dann ist es tatsächlich so, wenn ein Mensch offen gegen Gott sündigt, kommt sofort das Gericht Gottes und man sieht jeden Morgen auf den Straßen die Leichname derer, die offen gegen Gott gesündigt haben. Psalm 101, Jesaja 66 zeigt uns das. Es kommt das direkte Gericht Gottes. Und so dachten seine Freunde das auch. Und darum habe ich eben gesagt, Hiob hat viel mehr Verständnis über den Weg der ungläubigen Menschen, als seine Freunde es haben. Denn Hiob sagt im Endeffekt in Vers 13, das ist das Teil der gottlosen Menschen bei Gott und das Erbe der Gewalttätigen. Ein Erbe ist nicht etwas, was du noch sofort bekommst, sondern ein Erbe bekommt man erst nach einer gewissen Zeit, wenn zum Beispiel der Erblasser gestorben ist. Das heißt, Hiob drückt hier durch diesen Vers aus, dass Gott keinesfalls sofort Sünde züchtigen muss. Gott kann manchmal sehr viel Geduld haben und hat es auch mit uns, den Gläubigen. Und so hat Gott manchmal auch sehr viel Geduld mit den ungläubigen Menschen. Sicher, um zu ihren Herzen zu reden, um sie zu Gott zu ziehen. Warum geht es manchmal ungläubigen Menschen so gut? Asaf stellte diese Frage. Hiob stellt die Frage im Endeffekt auch an einigen Stellen. Warum geht es ihnen so gut? Und warum müssen manchmal Gläubige so viel Mangel leiden? Müssen durch so viele Schwierigkeiten gehen? Warum ist das so? Es ist eben so, weil Gottes Regierung nicht 1:1 in der heutigen Zeit ist und war es auch nicht in der Zeit des Alten Testamentes. Das ist der wichtige Punkt. Und Hiob, der versteht das und deswegen sagt er eben, das Gericht kommt, ohne Frage. Aber es muss nicht sofort kommen, aber es wird kommen. Und wenn es einmal kommt, dann kommt es so, dass alles das, was der Gottlose hat, ihm genommen wird. Und es wird dem Gottesfürchtigen gegeben werden. Das ist das, was diese Verse 15 bis 17, ich sage mal einmal zusammenfassend ausdrücken. Und wir haben dafür ein Beispiel. Und das Beispiel, was wir dafür haben, ist im Buch Esther. Das ist einmal in Kapitel 5. Das ist die erste Seite. Esther 5 in Vers 11. Haman, ein völlig gottloser Mann, dem geht es hier auf dieser Erde zunächst einmal bestens. Und Mordecai, dieser gottesfürchtige Mann, der muss durch größte Schwierigkeiten gehen. Durch allergrößte Schwierigkeiten. Und man könnte sagen, Gott, bist du nicht ungerecht, dass es den Haman hier zunächst mal so gut geht, dass Mordecai so viel Schwierigkeiten hat, dass es sogar um Leben und Tod in seinem Leben geht, während Haman im Reichtum schwimmt. Esther 5, Vers 11. Und Haman erzählte ihnen von der Herrlichkeit seines Reichtums und von der Menge seiner Söhne und alles, wie der König ihn groß gemacht hat und wie er ihn erhoben habe über die Fürsten und Knechte des Königs. Was passiert dann? Ja, zwei Verse, wohl Kapitel 8 und Kapitel 9. Kapitel 8, nehmen wir mal das zuerst. Die Verse 1 bis 2. An jenem Tag gab der König Ahasverus der Königin Esther das Haus Hamans, des Widersachers des Juden. Und Mordecai kam vor den König, denn Esther hatte ihm mitgeteilt, was er ihr war. Und der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman weggenommen hatte, und gab ihn Mordecai. Sein ganzer Reichtum war innerhalb von einer Sekunde verschwunden, als der König ihm den Siegelring wieder abnahm und als er ihm Mordecai, dem Gerechten, sozusagen überreichte. Genau das, was Hiob, und Hiob ist lange geschrieben, bevor das Buch Esther spielte, was Hiob im Endeffekt dort schon angekündigt hat, was passieren wird. Und jetzt Esther 9. Vers 6. Und in der Burg Susan töteten die Juden und brachten um 500 Mann. Und sie töteten Barschandata und Dalfon und Aspata und Porata und Adalia und Aridata und Parmashta und Arisai und Aridai und Vajesata, die 10 Söhne Hamans. Siehst du? Das ist genau das, was im Buch Hiob steht. Vers 16, wenn er Silber anhäuft wie Staub und Kleider bereitet wie Lehm, er bereitet sie, aber der Gerechte bekleidet sich damit. Das ist Esther 8. Und Vers 15, seine übrig gebliebenen werden begraben durch den Tod. Und das ist Esther 9. Man sieht also, das, was Hiob hier sagt, das zeigt eine große Erkenntnis. Das zeigt ein großes Verständnis, was er hat über den Weg des gottlosen Menschen. Und das sind natürlich auch ernste Verse. Und ich hoffe, dass jeder, der hier ist, eine Entscheidung für Gott getroffen hat. Dass er einen Moment in seinem Leben hatte, wo er mit seiner ganzen Sündenschuld zu Gott gekommen ist, damit er nicht zu dieser Gruppe von Menschen gehört, die einmal ewig verloren gehen. Das ist auch sicher hier eine ganz, ganz ernste Botschaft, die Hiob hier verkündigt. Man sollte dieses Wort nicht achtlos an sich vorübergehen lassen. Denn eins ist klar, das zeigt Hiob hier auch, wenn ein Mensch gestorben ist, dann ist es für ewig zu spät. Wer ein Gestorbener, kann sich nicht mehr für Gott entscheiden. Auch wenn schon mal was anderes gelehrt wird, aber das Alte Testament macht das, die Bibel macht das sowohl im Alten Testament und ganz klar auch im Neuen Testament klar. Nur nachdem Hiob dieses Thema behandelt hat und er zeigt darin, dass er ein viel größeres Verständnis hat als im Endeffekt seine Freunde. Darum sagt er ja auch in Vers 11, ich will euch belehren über die Hand Gottes. Er sagt, ihr habt das versucht. Aber eure Belehrung, die war viel schwächer, die war viel geringer als meine. Und das, was ich euch bringe, das ist im Endeffekt die wahre Belehrung über das, was die gottlosen Menschen anbetrifft. Und dass Gott eben nicht eins zu eins sofort richtet, wenn Fehler im Leben da sind. Und dann kommt er zu Kapitel 28. Und in Kapitel 28 zeigt er, dass er viel besser weiß, was Weisheit ist, als seine drei Freunde. Nun, bevor es soweit kommt, haben wir in den Versen 1 bis 11 eine gewaltige Beschreibung der damaligen Möglichkeiten, wie man Metalle und wie man im Endeffekt Edelsteine gewonnen hat. Wir haben hier im Endeffekt einen Hinweis über das, wie damals Bergbau stattfand. Nun, das ist das Thema für morgen. Ich will diese Verse jetzt einfach überspringen. Aber es ist außergewöhnlich präzise und es deckt sich hundertprozentig mit dem, was man auch archäologisch nachweisen kann. Das heißt, nicht nur wenn das Wort Gottes etwas über Naturwissenschaft sagt, sagt die Bibel die Wahrheit, sondern auch wenn das Wort Gottes geschichtliche Ereignisse bringt, sind sie absolut wahr. Ja, mir ist klar, dass die Bibel kein naturwissenschaftliches Fachbuch ist. Es ist so geschrieben, wie alles aus der Sicht des Menschen gesehen wird. Und genauso ist das auch, wenn es um die Geschichte geht. Hier fehlen vielleicht Schlachten, wo wir meinen, die müssten unbedingt erwähnt werden. Dafür würden hier Kriege erwähnt, wo wir gar nicht die Könige kennen, die dort gegeneinander kämpfen. Guck dir 1. Mose 14 an, da kämpfen 4 gegen 5 Könige. Und Gott benutzt das halbe Kapitel, um uns diese Schlacht zu beschreiben. Und nirgends außerbiblisch sind diese 9 Könige dort irgendwo verbürgt. Wir wissen gar nicht genau, wer das ist. Und trotzdem benutzt Gott so viel Zeit dafür. Ja, Gott macht das im Endeffekt, um uns auf etwas ganz anderes hinzuweisen. A, natürlich auf die unruhige Zeit damals, die identisch ist mit der heutigen Zeit, in der wir leben. Aber Gott will uns zeigen, dass es möglich ist, in einer solchen unruhigen Zeit trotzdem in Ruhe vor Gott zu sein. Nämlich Abraham, der in aller Ruhe unter seiner Terebinte sitzt. Wenn man sich das anguckt, in 1. Mose 14, die Schlacht, die ist vielleicht 20, 25 Kilometer von Abrahams Wohnort entfernt. Und er versteckt sich nicht zitternd, was vielleicht alles passieren könnte. Der sitzt in aller Ruhe unter seiner Terebinte und vertraut Gott. Ja, der hat Gemeinschaft mit Gott in einer so schwierigen Zeit. Das ist schon eine wichtige Lektion für dein und mein Leben. Ja, wie fangen wir den Tag heutzutage an? Ja, am besten morgens Internet oder Tageszeitung, Katastrophenteil, und da muss man sich nicht wundern, wenn man den ganzen Tag über unruhig ist. Man kann das auch wie Abraham machen und setzt sich unter die Terebinte und beschäftigt sich zunächst einmal mit Gott. Ja, dadurch verändert sich natürlich nicht die Weltsituation, das ist mir auch klar. Aber was sich verändert, ist mein Herz. Weil dann im Endeffekt die Blickrichtung von den ganzen Umständen um mich herum weggelenkt wird zu Gott. Und das gibt Ruhe. Guck dir einen Habakuk an. Nichts hat sich äußerlich geändert in den Kapiteln 1 bis 3. Im Gegenteil, die Situation wurde noch kritischer. Und trotzdem sieht man, wie aus dem fragenden Propheten zum Schluss ein anbetender Prophet wird. obwohl sich nichts und gar nichts an den Schwierigkeiten geändert hat. Aber die Blickrichtung des Herzens hat sich verändert. Und das ist Gottes Geschichtsschreibung. Deswegen haben wir das, weil Gott unser Herz erreichen möchte. Also Geschichtsschreibung ist wahr, absolut wahr in der Bibel. Aber sie ist eben manchmal nicht so geschrieben, wie wir sie schreiben würden, sondern Gott verbindet damit auch eine Botschaft und natürlich noch einen prophetischen Hinweis, häufig auf seinen Sohn Jesus Christus. Das ist Gottes Geschichtsschreibung. Sie ist wahr, aber sie ist auch sehr besonders auch. Und hier in diesen ersten Versen bis Vers 11, da können wir eben lernen, wie damals Bergbau stattfand. Aber wie gesagt, da gehe ich morgen ein klein wenig drauf ein. Wir gucken uns jetzt die Verse ab Vers 12 an, wo es um die Weisheit geht. Und wo im Endeffekt drei große Punkte behandelt wird. Das eine ist ganz am Anfang, diese Verse, was ist das, 12 bis 14, da wird die Frage gestellt, wo ist die Weisheit? In den folgenden Versen ab Vers 15, ich glaube bis Vers 19 ungefähr, da wird die Frage gestellt, was ist der Wert der Weisheit? Und anschließend in den Versen dann 20 bis 22, da wird die Frage gestellt, woher kommt die Weisheit? Und dann in den letzten Versen, da wird im Endeffekt uns eine Antwort gegeben auf diese Frage. Nun, die erste Frage, die hier gestellt wird, ist in Vers 12. Aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Und wo ist die Stätte des Verstandes? Kein Mensch kennt ihren Wert. Kein Mensch kennt das, was ihr gleichkommt, so heißt es da wörtlich im Text. Und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Hier auf dieser Erde wird sie nicht so ohne weiteres gefunden. Ja, sie war einmal auf dieser Erde, als der Herr Jesus selbst auf dieser Erde war. Da war die Weisheit in Person auf dieser Erde. Und davon spricht natürlich auch die Weisheit. Sie ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Es ist der Herr Jesus, der voller Weisheit ist, der die Weisheit selbst ist. Aber sie wird hier nicht im Land der Lebendigen gefunden. Und auch in der Tiefe ist sie nicht. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir. Ja, für einen kurzen Moment, da war die Weisheit mal in der Tiefe, da war sie in ein Grab gelegt worden, für 3 Tage, bevor sie auferstanden ist. Aber sie ist nicht in der Tiefe. Die Tiefe sagt, sie ist nicht hier, sie ist nicht in mir. Und auch das Meer spricht, sie ist nicht bei mir. Also eins ist schon mal völlig klar, dass hier auf dieser Erde diese Weisheit in Person nicht gefunden wird. Und auch nicht in den Tiefen der Erde wird sie gefunden. Und das ist ja mit ein Grund, das muss ich doch noch mal kurz Bezug nehmen zu den Versen vorher, warum wir etwas von dem Bergbau lesen. Denn dort erfahren wir, dass sie in die tiefen Tiefen hinabgestiegen sind, um diese Edelmetalle und die Edelsteine herauszuholen. Dort, wo es immer wärmer wird, wo man sogar schon verstanden hat, dass es Richtung Erdmittelpunkt immer heißer wird. So weit war das Verständnis hier. Jedenfalls bei Hiob, der das aufschrieb, unter der Leitung des Geistes Gottes. Ja, kein Habicht mit noch so scharfen Augen hat das gesehen. Sogar der König der Tiere, der Löwe, traut sich nicht dorthin. Die Weisheit ist nicht hier auf dieser Erde. Deswegen wird uns vorher dieses Beispiel unter anderem dort angeführt. Das ist mal das Erste. Die Frage, wo, wird zunächst einmal beantwortet, wo sie nicht ist. Und dann erfahren wir etwas über den Wert dieser Weisheit. Und ich will das mal vorwegnehmen. Wenn man etwas von dem Gold liest, haben wir im Hebräischen mindestens 5 verschiedene Worte, die für das Wort Gold benutzt werden. 3 davon, wenigstens 3, beschreiben verschiedene Reinigungsstufen. Und wir haben das hier, wir haben nämlich in Vers 25 das geläuterte Gold. Wir haben in Vers 17 am Ende das gediegene Gold. Und wir haben in Vers 19 das feine Gold. Wir wissen heute nicht, welche Reinigungsstufe die reinste ist. Wir wissen auch nicht genau, welche Reinheitsgrade damit gemeint sind. Aber hier wird uns gezeigt, dass man dieses Gold aufgewertet hat, indem man es gereinigt hat. Und man kann es reinigen durch und durch und es kommt der Weisheit nicht gleich. Das ist die Botschaft hier. Es ist zunächst dieses geläuterte Gold. Es kann nicht für sie gegeben werden und Silber nicht als ihr Kaufpreis abgewogen werden. Ja, nicht umsonst sagt später Petrus in seinem ersten Petrusbrief, dass wir erlöst worden sind durch das Blut eines Lammes ohne Fehl und Flecken und eben nicht durch Silber oder Gold. Diese Metalle, und seien sie noch so wertvoll, kommen nicht an diese Weisheit, an die Person des Herrn Jesus und an das Werk des Herrn Jesus dran. Es kann nicht als ein Kaufpreis abgewogen werden. Sie wird auch nicht aufgewogen mit Gold von Ophir. Da wissen wir überhaupt nicht, was das für ein besonderes Gold gewesen ist. Und auch nicht mit kostbaren Edelsteinen wie Onyx oder Saphir oder was das immer für Edelsteine sein mögen. Es ist sehr, sehr schwierig, diese Edelsteine, die im Alten Testament erwähnt werden, den heutigen Edelsteinen zuzuordnen. Und ich glaube auch nicht, dass das immer recht glücklich übersetzt ist. Zum Beispiel wird ein Edelstein mit Diamant wiedergegeben, der sich auch auf dem Brustschild des hohen Priesters befand. Da wurden aber Namen eingraviert. Aber Diamant ist nun mal das härteste Mineral, was wir haben. Man könnte es höchstens mit Diamant gravieren. Aber das war damals überhaupt nicht möglich. Also ob die immer so übersetzt sind, ob die immer die Bedeutung haben, wie sie übersetzt sind. Ich sage, wir müssen da einfach etwas vorsichtig sein. Es sind kostbare Edelsteine, die hier genannt werden. Vielleicht die kostbarsten, die man kannte. Sie kommen der Weisheit nicht gleich. Gold und Glas kann man ihnen nicht gleichstellen. Noch sie gegen ein Gerät aus gediegenem Gold eintauschen. Also völlig egal, welche Reinheitsstufe von Gold man anbietet, man kann damit die Weisheit nicht erwerben. Schon interessant, dass auch darauf hier hingewiesen wird, ja, dass sie nicht nur, dass es keinen Wert gibt, womit sie bezahlt werden kann, sondern dass es schlichtweg unmöglich ist, die Weisheit überhaupt käuflich zu erwerben. Und ich bin schon davon überzeugt, dass das auch Hinweise sind auf Aussagen des Neuen Testamentes. Ja, nämlich, dass sich auch niemand seinen Platz bei Gott erkaufen kann. Und niemand kann sich das Heil erkaufen. Es gibt nur einen einzigen Weg. Und das ist der Weg über das Kreuz von Golgatha. Ein anderer Weg ist absolut unmöglich. Und hier wird uns also nicht nur gezeigt, dass es keine materiellen Dinge gibt, die er gleich gestellt sind, sondern es wird uns auch gezeigt, dass man sie gar nicht käuflich erwerben kann. Und so lassen sich diese göttlichen Dinge nicht kaufen. Auch wenn das im Mittelalter mal Usus war. Ja, dass man dachte, man könnte sich sein Seelenheil erkaufen. Die Bibel sagt, das ist völlig unmöglich. Und sogar Korallen und Kristalle kommen nicht in Erwähnung. Da braucht man gar nicht erst drüber zu sprechen, um sie als einen Wert in Bezug auf die Weisheit darzustellen. Und der Besitz der Weisheit ist mehr wert als Perlen. Es ist völlig unmöglich, die Weisheit mit irgendetwas gleichzusetzen. Nicht kann man ihr gleichstellen den Topas von Äthiopien. Mit feinem Gold wird sie nicht aufgewogen. Das heißt, hier wird uns der außergewöhnliche Wert dieser Weisheit gezeigt. Dass es nichts und gar nichts auf dieser Erde gibt. Und ich sag mal, auch nicht die Summe aller Mineralien, die man der Weisheit gleichsetzen kann. Und ich wiederhole mich, sie spricht von dem Herrn Jesus. Er ist die personifizierte Weisheit. Und ich denke, das zeigt uns etwas von dem Wert des Herrn Jesus in den Augen Gottes. Dass er derjenige ist, auf dem sein ganzes Wohlgefallen ruht. Und das ist in den Augen Gottes so wichtig, dass er das zweimal bezeugt hat, während seines öffentlichen Dienstes und eigentlich sogar dreimal. Ja, das erste Mal ist bei der Taufe, wo die Gefahr bestand, dass man den Herrn Jesus auf die gleiche Ebene stellte, wie das bußfertige Volk, das zu Johannes dem Täufer kam und sich taufen ließ. Denn rein äußerlich gesehen geschah ja genau das Gleiche. Der Jesus wurde genauso getauft wie die bußfertigen Menschen aus dem Volk, die zu Johannes dem Täufer rausgingen. Und sofort kommt die Stimme Gottes und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das war am Anfang seines öffentlichen Dienstes. Die zweite Stelle, wo Gott das sagt, ist am Ende seines öffentlichen Dienstes, nämlich auf dem Berg der Verklärung, wo wieder eine ganz große Gefahr bestand, nämlich dass man den Herrn Jesus auf die gleiche Stufe stellte wie Mose und Elia, als Petrus sagte, lass uns 3 Hütten bauen. Und wo sofort die Stimme Gottes aus dem Himmel kommt und sagt, dieser ist mein geliebter Sohn. Aber dann gibt es noch eine Stelle, die bezieht sich sozusagen auf die Mitte seines öffentlichen Dienstes. Und das ist interessanterweise ein Zitat aus dem Alten Testament, wodurch uns mehr oder weniger gezeigt wird, dass er der Erfüller des gesamten Alten Testamentes ist, wenn es in Matthäus 12 heißt, in Vers 16, und er gebot ihn ernstlich, ihn nicht offenbar zu machen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht. Siehe, mein Knecht, also aus den Augen Gottes, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Das heißt, hier zeigt wir uns, dass diese Prophezeiung des Alten Testamentes, dass einmal von dem Knecht Gottes spricht, der auf dieser Erde sein wird, an dem Gott sein Wohlgefallen finden wird, dass der Jesus der Erfüller dieser Prophezeiung des Alten Testamentes ist. Und damit sämtlicher Prophezeiungen des Alten Testamentes, die von seiner Herrlichkeit sprechen und davon, dass Gott an ihm Wohlgefallen und Freude hat. Wir haben ein dreifaches Zeugnis, zweimal durch Gott den Vater selbst und einmal durch die Schriften des Alten Testamentes. Damit haben wir zwei unterschiedliche Zeugen, die damit bezeugen, dass das absolut wahr ist. Und Hiob sagt, nichts und gar nichts kann dieser Weisheit gleichgestellt werden. Ich war Adam und Eva, die versuchten das. Die wollten so sein wie Gott, das bietet ihnen ja der Teufel an. Damit wollten sie etwas haben, was ihnen nicht zustand. Sie raubten sich damit etwas. Und deswegen sagt der Jesus heißt es über den Herrn Jesus in Philipper 2, der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Adam und Eva, sie wollten das, weil der Teufel es ihnen anbot. Und damit raubten sie etwas, was ihnen nicht gehörte. Aber der Herr Jesus war Gott und deswegen achtete er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Nichts und gar nichts kann dieser Weisheit gleichgestellt werden. Was für eine gewaltige Aussage hier von Hiob. Viele, viele tausend Jahre, bevor der Herr Jesus geboren wurde. Aber jetzt ist die Frage, wo ist sie nun? Woher kommt sie nun? Vers 20, die Weisheit nun, woher kommt sie? Und wo ist die Stätte des Verstandes? Denn sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen. Sogar vor den Vögeln des Himmels ist sie verhüllt. Also auch nicht in diesem ersten Himmel in der Atmosphäre, wo sich die ganze Vogelwelt aufhält, dort ist sie nicht. Der Abgrund und der Tod sagen, mit unseren Ohren haben wir ein Gerücht von ihr gehört. Vorher hieß es schon, dass sie eben nicht in der Tiefe ist. Das heißt, damit ist völlig klar, sie ist nicht in der Tiefe und der Tod und der Abgrund, die haben nur ein Gerücht mit ihren Ohren gehört. Die Weisheit muss von oben kommen. Das ist die einzig mögliche Schlussfolgerung noch. Die Weisheit ist von oben. Das heißt, diese wahre Weisheit, sagt Hiob, sie ist hier von Gott. Und das Neue Testament zeigt es uns ja, dass er derjenige ist, der hier auf diese Erde gekommen ist. Von Gott auf diese Erde gesandt. Das ist der Ursprung, das ist der Weg, woher die Weisheit kommt. Der Sprüche 8 geht ja ein klein wenig in diese Richtung, wenn wir dort den Herrn Jesus sehen als Schoßkind bei Gott, dem Vater, als derjenige in Vers 22, den der Herr, den der Vater besaß im Anfang seines Weges. Da heißt er, der Herr besaß mich im Anfang seines Weges. Nun mit dem Namen, ich sag mal, Jahwe oder Herr, ist ja nicht immer der Herr Jesus gemeint. Man sagt das vielleicht manchmal, aber das stimmt nicht. Damit kann auch Gott der Vater gemeint sein. Jetzt wird vielleicht jemand sagen, das ist ja noch gar nicht im Alten Testament offenbart, Gott der Vater. Ja, es ist nicht direkt offenbart, aber wir haben Hinweise. Ich kann mal einen kurz geben noch. Ich beeile mich, Jesaja, ganz am Ende, glaube 63. Nee, 63 nicht, 61. Jesaja 61, Vers 1, pass auf. Der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Ich könnte fragen, um wie viele Personen geht es hier in Vers 1? Klar, um drei. Jetzt muss man nur noch klären, wer es wäre. Erstmal haben wir jemanden, der hier derjenige ist, von dem die Rede ist, mir. Und der hier auch genannt wird, mich. Das ist also eine Person. Das Kennzeichen dieser einen Person ist, dass der Geist des Herrn auf ihm ist und dass der Herr ihn gesalbt hat. Und da zeigt uns das Neue Testament ganz klar, dass das der Herr Jesus ist. Der Herr Jesus war hier auf dieser Erde, er war gesalbt mit Heiligem Geist, der Heilige Geist war auf ihm und natürlich auch vollkommen in ihm. Also damit haben wir eine Person schon mal herausgefunden. Die nächste Person, die wir hier haben, ist der Geist des Herrn. Und das ist natürlich der Heilige Geist, der ja auf ihm gewesen ist und wodurch derjenige, der hier mir oder mich genannt wird, gesalbt wurde. Aber jetzt haben wir noch eine dritte Person und das ist der, der salbt. Hier heißt es nämlich, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Und das kann nur noch der Vater sein. Denn der Vater ist derjenige, der den Geist auf diese Erde gesandt hat. Das heißt, wir haben hier in Jesaja 61, Vers 1 schon einen Hinweis auf diese drei Personen. Ich sage nur einen Hinweis. Und das Verständnis ist sicherlich nur möglich auf der Basis des Neuen Testamentes. Aber wir sehen hier schon, dass der Ausdruck Herr oder Jahwe oder wie man es übersetzen möchte, Jehova von mir aus, im Endeffekt nicht immer nur ein Bild von dem Herrn Jesus ist. Das kann auch mal ein Bild von Gott, dem Vater sein oder ein Hinweis darauf, wie hier in Jesaja 61, Vers 1. Das heißt, wenn es dort im Buch der Sprüche heißt, in Sprüche 8, der Herr besaß mich im Anfang seines Weges, dann ist natürlich mich im Endeffekt der Herr Jesus. Und dann ist natürlich der Herr hier nicht gleichzeitig der Herr Jesus, sondern eben wieder Gott, der Vater. Er besaß mich im Anfang seines Weges, vor seinen Werken, von jeher. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, von Anbeginn, vor den Uranfängen der Erde. Und da wird uns im Endeffekt die personifizierte Weisheit vorgestellt, die dort bei Gott, dem Vater, gewesen ist. Später heißt er, war ich Werkmeister bei ihm. Und er sagt, meine Wonne war bei den Menschenkindern. Und anschließend wird Bezug genommen auf die Weisheit in Vers 9, nämlich die Weisheit hat ihr Haus gebaut und so weiter. Wir haben jetzt gar nicht die Zeit, auf all das einzugehen. Das heißt, die Weisheit, das zeigt uns hier schon Hiob, ist etwas, was von oben kommt, was von Gott kommt. Und das, was von Gott auf diese Erde gekommen ist, das ist sein eigener Sohn. Darum heißt es, Gott versteht ihren Weg und Gott kennt ihre Stätte, weil sie eben von Gott ausgegangen ist. Denn er, Gott schaut bis zu den Enden der Erde und unter dem ganzen Himmel sieht er. Gott ist derjenige, der im Endeffekt allmächtig ist. Und dann kommt noch einmal ein herrlicher Hinweis auf die Schöpfung Gottes, nämlich dass der Wind ein Gewicht besitzt. Ich sag mal, dass Luft ein Gewicht hat. Und ich meine, dass es erst im 17. oder um 1700 nach Christus auch experimentell tatsächlich bewiesen worden. Hiob hat das einige tausend Jahre vorher aufgeschrieben. Und das zeigt uns eben, dass die Bibel wirklich das inspirierte Wort Gottes ist. Ja, es gibt ja viele, die stellen das in Frage. Aber wir haben zwei ganz klare Hinweise, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist. Das eine ist die erfüllte Prophetie. Was machen ungläubige Theologen gegen dieses Argument? Ganz einfach. Die datieren die biblischen Bücher um. Na, ich war jetzt letztens mit meiner Frau da in dem, wie hieß das, Bibelmuseum Bayerns. Das war in Nürnberg. Und wenn es um die Geschichte der Bibel geht, gibt es eine riesige Schautafel, dass die Bibel nichts anderes ist als eine Zusammenfassung von erzählten Geschichten, abgefasst ab 500 vor Christus bis 100 nach Christus. Siehst du, damit nimmt man sozusagen das Alter den biblischen Büchern weg und man macht aus der Prophetie dieser Bücher nur noch eine einfache Nacherzählung. Deswegen wird das Buch Jesaja zerschnitten in Jesaja und Deutero-Jesaja, um die gewaltige Prophetie über Kores im Endeffekt als einen geschichtlichen Bericht darzustellen. Das ist der Grund, warum die Bücher zerlegt und umdatiert werden. Es ist also nicht so eine Kleinigkeit, das alles mal eben um 500 oder 1000 Jahre zu verschieben. Ja, das ist eine ganz gefährliche Methode, die praktiziert wird. Und der zweite Grund, warum wir sicher sein können, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist, ich sag mal, das ist die naturwissenschaftliche Präzision in diesem Buch. Dass hier Dinge berichtet werden, die kein Mensch damals wissen konnte. Und dass die moderne Wissenschaft gezeigt hat, das ist alles wahr und richtig. Ja, die Bibel ist wirklich das inspirierte Wort Gottes. Gott versteht den Weg der Weisheit. Er kennt ihre Städte. Er sah sie. Er tat sie kund. Und das finde ich jetzt so schön. Und er setzte sie ein. Er ließ sie sozusagen Mensch werden, dass sie hier auf diese Erde gekommen ist, um dieses große Werk zu vollbringen. Und er durchforschte sie auch. Auch das finden wir prophetisch von dem Herrn Jesus in den Psalmen, dass er sagt, dass Gott ihn durchforscht hat. Und nichts Negatives fand Gott in ihm. Er war vollkommen rein und fleckenlos. Das heißt, auch hier in diesem Buch Hiob, auch in diesem Kapitel, da haben wir Hinweise auf den Herrn Jesus. Und zum Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn in Weis ist Weisheit und vom Bösen weichen ist Verstand. Ich sag mal, die Furcht des Herrn, ja, es ist wahrscheinlich mehr so die Verehrung des Herrn. Die Anbetung des Herrn, das ist etwas, was wirklich Weisheit ist. Und vom Bösen weichen ist wahrer Verstand. Ja, Verstand ist ja nicht unbedingt Intelligenz. Aber Verstand bedeutet, dass man die Aussagen der Bibel verstanden hat hier. Und dass man sie deswegen auch in seinem Leben umgesetzt hat. Und darum, was ist wahrer Verstand? Das ist eben vom Bösen weichen. Das ist das Kennzeichen von Verstand. Und das ist eben etwas, was auch unser Leben prägen soll. Hiob spricht jetzt gar nicht mehr über sich an dieser Stelle. Es wird sich später noch einmal ändern in Kapitel 29. Er spricht jetzt über das, was wir im Endeffekt alle tun sollen. Dass wir Gott ehren sollen, dass wir Gott verherrlichen sollen und dass wir vom Bösen weichen sollen. Dass wir ein abgesondertes Leben führen sollen für Gott, wodurch er geehrt und verherrlicht wird. Damit enden hier diese drei Kapitel, die wir ein klein wenig uns angucken konnten. Und ich denke, man hat wirklich gesehen, dass Hiobs Weisheit über Gott in seiner Schöpfung größer ist als die seiner drei Freunde. Hiobs Wissen über den Weg des gottlosen Menschen, es ist viel größer als das von seinen drei Freunden. Und auch Hiobs Wissen hier über die Weisheit überragt das, was seine drei Freunde wissen. Und damit zeigt er ihnen im Endeffekt und macht ihnen einen Vorwurf. Wie könnt ihr dann sagen, dass ich ein gottloser Mensch sein soll? Es muss also einen völlig anderen Grund geben, warum Gott mich durch diese Schwierigkeiten gehen ließ. Es wird noch einige Kapitel dauern, bis Hiob das auch selbst in seinem Leben verstanden oder verstehen sollte.